Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Voice of Asia. Ich freue mich besonders auf die heutige Episode, denn wir erreichen einen ersten kleinen Meilenstein. Folge Nummer 10. Deshalb bedanke ich mich schon an dieser Stelle bei allen, die auch heute wieder mit eingeschaltet haben und dieses Projekt auf die ein oder andere Weise unterstützen. Ich hoffe, ihr konntet auf dem Weg bis hierhin schon den ein oder anderen interessanten Fakt über Asien lernen und ihr bleibt auch weiterhin mit dabei. In dieser Woche habe ich unter anderem folgende Themen für euch. Die Energieversorgung in der chinesischen Provinz Sichuan verbessert sich langsam. Schätzungen zufolge sind in Pakistan rund 30 Millionen Menschen von einer schlimmen Flutkatastrophe betroffen und in Singapur und Vietnam gibt es kleine Fortschritte hinsichtlich der LGBTQ-Rechte. China sieht sich derzeit mit einer enormen Hitzewelle konfrontiert. In dutzenden Städten übersteigen die Temperaturen 40 Grad und mehr. Die extreme Hitze hat zu einem sprunghaften Anstieg bei der Nachfrage nach Klimaanlagen in Büros, aber auch Haushalten geführt und damit das Stromnetz unter Druck gesetzt. Insbesondere betroffen ist die chinesische Provinz Sichuan, die seit Juli von extremer Hitze und Dürre heimgesucht wird. Staatliche Medien berichten, dass die Hitzewelle das extremste Niveau seit 6 Jahrzehnten erreicht habe. Auch der Niederschlag hat sich infolge des Wärmeanstiegs um 51% im Vergleich zum Vorjahr verringert. Dadurch ist der Wasserstand der Flüsse enorm gesunken. Für die Region und auch das Land ist das ein Riesenproblem. Sichuan erzeugt normalerweise rund 30% der Wasserkraft in China und liefert unter normalen Bedingungen einen enormen Stromüberschuss an den Rest des Landes. Nun ist die Region selbst aber auf Importe aus anderen Teilen des Landes angewiesen. Sichuan ist mit 84 Millionen Einwohnern eine der größten Provinzen Chinas. Am Montag der vergangenen Woche hatte die lokale Regierung 19 von 21 Städten angewiesen, die Produktion in allen Fabriken von Montag bis zum Samstag auszusetzen. Damit soll die Stromknappheit gelindert werden, was natürlich ökonomische Auswirkungen hat. Viele internationale Halbleiterunternehmen haben Werke in der Region, darunter große multinationale Konzerne wie Texas Instruments, Intel, aber auch Foxconn. Der chinesische Lithium-Batterieriese CATL, der Batterien an Tesla liefert, hat ebenfalls eine Fabrik in der Region. Demzufolge ist die Provinz, man kann sagen, ein Schlüsselstandort für die Produktion von Halbleitern, aber auch Solarpanels. Aufgrund der Fabrikschließungen und einem dadurch verknappenden Angebot erwarten Analysten große Preissteigerungen, insbesondere bei Polysilizium und Lithium. Die extreme Hitze hat aber auch zu Ernteausfällen in Teilen des Landes geführt, was den Inflationsdruck in China weiter erhöhen wird. Die Preise für frisches Gemüse stiegen im Vergleich zum Vorjahreszeitraum beispielsweise um knapp 13% und damit deutlich stärker als üblich. Zumindest beim Strom gibt es aber seit heute wieder erste Entwarnung. Die Temperaturen in der Provinz sinken und die Flussbetten füllen sich langsam wieder auf. Dadurch kann wieder Strom über Wasserkraft erzeugt werden. Für gewöhnliche, industrielle und gewerbliche Nutzer konnte die Stromversorgung heute wieder hergestellt werden und auch große industrielle Nutzer gehen stückweise wieder ans Netz. Nur die extrem energieintensiven Unternehmen, die müssen sich weiterhin gedulden. Während es in China zu wenig geregnet hat, ist Pakistan von einer der schlimmsten Flutkatastrophen seit über einem Jahrzehnt betroffen. Seit Mitte Juni sind in dem südasiatischen Land rund 937 Menschen durch schwere Regenfälle und Überschwemmungen ums Leben gekommen. Von den Folgen der Fluten sind wohl mindestens 33 Millionen Menschen betroffen. Sherry Rehman, die Ministerin für Klimawandel, nannte die Überschwemmungen beispiellos und die schlimmste humanitäre Katastrophe dieses Jahrzehnts. Sie wies darauf hin, dass Pakistan gerade seinen 8. Monsunzyklus erlebe, wobei eigentlich nur 3 bis 4 Regenzyklen normal und üblich seien. Die Katastrophenschutzbehörde und die Armee arbeiten nun daran, den Menschen in den betroffenen Regionen zu helfen. Es besteht ein dringender Bedarf an Unterkünften und Hilfsgütern, insbesondere an Zelten, um den Menschen wenigstens ein Dach über dem Kopf zu geben. Insbesondere der Süden Pakistans ist stark betroffen. Die Provinz Balochistan ist beispielsweise weitgehend von Strom, Gas und Internet abgeschnitten worden, was die Hilfsarbeiten natürlich enorm erschwert. In Teilen des Landes lag die Regenmenge rund 500% höher als üblich. Die Katastrophenschutzbehörde hat abseits der eingangs genannten menschlichen Opferzahlen auch Zahlen zu den weiteren Auswirkungen der Flutkatastrophe veröffentlicht. So wurden seit Juni rund 3000 Kilometer Straße, 130 Brücken und fast 500.000 Häuser beschädigt. Dies wieder aufzubauen, wird ein enormer Kraftakt sein, für den Pakistan wahrscheinlich die finanziellen Mittel fehlen werden. Das Land muss seine Ausgaben eigentlich kürzen, um sicherzustellen, dass der Internationale Währungsfonds weitere Hilfsgelder für das klamme Land freigeben wird. In der vergangenen Woche sind auf den Philippinen Millionen von Kindern das erste Mal seit Beginn der Corona-Pandemie wieder in die Schulen zurückgekehrt. Mit Maske und Uniform standen die Schüler am Montag Schlange, um die Temperatur kontrollieren zu lassen und erstmals seit 2 Jahren wieder ins Klassenzimmer zurückzukehren. Damit sind die Philippinen eines der letzten Länder auf der Welt, das den Präsenzunterricht wieder aufnimmt. Experten warnen, dass 2 Jahre digitaler Unterricht die Bildungskrise im Land wohl erheblich verschärft haben dürfte. Bereits vor der Pandemie war die Alphabetisierungsrate unter philippinischen Kindern auf sehr niedrigem Niveau. Eine Studie der Weltbank aus dem vergangenen Jahr zeigte beispielsweise, dass 9 von 10 Kindern auf den Philippinen unter Lernarmut leiden. Das bedeutet, dass Kinder im Alter von 10 Jahren nicht in der Lage sind, einfache Geschichten zu lesen und die Zusammenhänge zu verstehen. Gleichzeitig sind nur 24.000 Schulen im Land, das entspricht rund 46%, überhaupt in der Lage, wieder an 5 Tagen Präsenzunterricht anzubieten. Daher gibt es eine Übergangsfrist bis zum 2. November, in der aus einer Mischung aus Online- und Präsenzunterricht fortgefahren werden kann. Im Anschluss müssen alle Kinder nach 2 Jahren digitalen Unterricht wieder zurück in die Schule gehen. Nach Angaben der Regierung hat Long Covid die australische Wirtschaft in diesem Jahr rund 3 Millionen Arbeitstage gekostet. Dies geht aus einer jüngst veröffentlichten Analyse des Finanzministeriums hervor. In seinem Bericht unterstreicht das Finanzministerium in Australien, dass die Spätfolgen der Corona-Infektion jeden Tag etwa 31.000 Australier von der Arbeit abhalten würden. Long Covid wird dabei im Bericht der Regierung definiert als jemand, der mindestens 4 Wochen nach überstandener Infektion noch immer Symptome zeige. Der australische Finanzminister betonte angesichts dieser hohen Zahl von 31.000 Australiern pro Tag, dass Covid und Long-Covid den australischen Arbeitsmarkt endgültig zerstören würden. In Australien werden rund 12% der Covid-bedingten Fehlzeiten auf Long-Covid zurückgeführt. Schon heute ist Australien von ernsthaften Engpässen auf dem Arbeitsmarkt bedroht. Nachdem das Land seine Grenzen für fast 2 Jahre nahezu komplett geschlossen hatte und damit auch keine ausländischen Fachkräfte ins Land kamen. Nach Angaben der OECD verzeichnet Australien heute den zweitschlimmsten Arbeitskräftemangel in allen Industrieländern nach Kanada. Die Angaben der australischen Regierung decken sich dabei mit einer jüngst veröffentlichten Studie. Diese ergab, dass 1 von 8 Personen, die eine Covid-Infektion überstanden hatten, mindestens ein Long-Covid-Symptom entwickeln würden. Wie man diese Krise nun überwinden kann und die Spätfolgen der Corona-Infektion auf den Arbeitsmarkt einhegt, soll in einem Beschäftigungsgipfel in der kommenden Woche diskutiert werden. Thailands Premierminister ist vorübergehend von seinem Amt als Regierungschef zurückgetreten, bleibt aber erst einmal als Verteidigungsminister erhalten. Diese Umbildung auf Führungsebene geht auf ein Urteil des Verfassungsgerichts zurück, das dem Premierminister zum vorübergehenden Rücktritt aufgefordert hatte. Grund hierfür ist eine Prüfung, ob er die kürzlich aufgenommene Amtszeitbegrenzung verletzt habe. Demnach darf ein Regierungschef nur 8 Jahre lang im Amt sein. Prayut übernahm das Amt des Premierministers nach einem Militärputsch im Jahr 2014 und wurde in einer Parlamentswahl 2019 dann offiziell bestätigt. Daher steht nun die Frage im Raum, wann Prayuts Amtszeit denn nun offiziell begonnen hat. Anfang der Woche akzeptierte das höchste Gericht im Land eine von 172 Oppositionsabgeordneten unterzeichnete Petition, die argumentiert, dass die Herrschaft 2014, also nach dem Militärputsch, begonnen habe. Anhänger des Regierungschefs argumentieren wiederum, dass die Herrschaft erst 2019 offiziell bestätigt wurde. 5 von 9 Richtern stimmten am Mittwoch zu, dass Prayut vorübergehend suspendiert werden soll, während das Gericht die Angelegenheit juristisch prüft. Ein Zeitplan für die Entscheidungsfindung liegt dabei aber noch nicht vor. Erst einmal hat der suspendierte Regierungschef 15 Tage lang Zeit, um eine gegensätzliche Stellungnahme einzureichen. Neuer Premierminister wird nun der bisherige Stellvertreter, also der Vizeregierungschef. Pravit ist ehemaliger Armeechef und gilt als langjähriger Anhänger der Monarchie. Die Regierung betonte, dass der vorübergehende Wechsel an der Spitze jedoch keinen Einfluss auf die laufende Politik haben werde. Singapur wird ein Gesetz aufheben, das gleichgeschlechtlichen Sex verbietet. In dem Stadtstaat wird es damit quasi legal, Homosexualität auszuleben. Die Entscheidung, die vom Premierminister im nationalen Fernsehen bekannt gegeben wurde, folgte einer jahrelangen Debatte über die Stellung der LGBTQ-Gemeinde im Land. Singapur ist für seine konservativen Werte bekannt, in den letzten Jahren hatten jedoch immer mehr Menschen die Abschaffung des noch aus der Kolonialzeit stammenden Gesetzes gefordert. Nach Indien, Thailand und Taiwan ist Singapur damit der nächste asiatische Staat, der sich in Sachen LGBTQ-Rechte bewegt. Bisher wurde die bestehende Regelung so gehandhabt, dass gleichgeschlechtlicher Sex zwar verboten war, von der Regierung jedoch nicht strafrechtlich geahndet wurde. Nun wird das diskriminierende Gesetz jedoch endgültig abgeschafft. Eine Koalition von LGBTQ-Rechtsgruppen nannte dies einen hart erkämpften Sieg und einen Triumph der Liebe über die Angst und fügte hinzu, dass dies der erste Schritt hin zur vollständigen Gleichstellung sei. Gleichzeitig äußerten sie sich jedoch besorgt, da Premierminister Lee ankündigte, einen besseren rechtlichen Schutz der Ehe, die Singapur als Bund zwischen Mann und Frau definiert, einführen wolle. Dies begründete er mit den traditionellen Werten in der Gesellschaft, die auf die Aufrechterhaltung von familiären und sozialen Normen bedacht sei. Auch in Vietnam gab es im Hinblick auf LGBTQ-Rechte Bewegungen. Das Land kündigte erstmals an, Homosexualität, Bisexualität oder Trans nicht länger als Krankheit betrachten zu wollen und entsprechende Umerziehungsmaßnahmen zu verbieten. Die vietnamesische Regierung sprach in diesem Zusammenhang von einem großen Paradigmenwechsel. Das Gesundheitsministerium führte aus, dass medizinische Fachkräfte alle Menschen mit Respekt behandeln sollten und sicherstellen müssen, dass niemand diskriminiert wird. Der Regierungssprecher betonte, dass sich als LGBTQ zu definieren keine Krankheit sei und daher weder geheilt noch in irgendeiner Weise konventioniert werden müsse. Für Aktivisten im Land ist dies ein enormer Durchbruch nach jahrzehntelangen Kampagnen. Die US-Senatorin Marsha Blackburn ist am Donnerstag in Taiwan gelandet und hat trotz des Drucks aus Peking an ihren Reiseplänen festgehalten. Die Reise von Blackburn, einer Republikanerin aus Tennessee, die im Senatsausschuss für Streitkräfte sitzt, folgt auf eine Reihe von Besuchen in der jüngsten Zeit. Der Besuch von Nancy Pelosi, die Anfang des Monats als ranghöchste Abgeordnete seit 25 Jahren auf der Insel landete, wurde von Peking als Auslöser für mehrtägige und groß angelegte Militärübungen angeführt, bei denen China Raketen über Taiwan abfeuerte und in Wellen von Kampfflugzeugen in seine Luftverteidigungszone eingedrungen ist. Parallel zum Besuch von Blackburn haben auch zwei Kriegsschiffe der US-Marine die Straße von Taiwan durchquert. Es ist die erste Durchfahrt seit dem Besuch von Nancy Pelosi. Die US-Marine betonte, dass die Durchfahrt im Einklang mit internationalem Recht stünde und es bislang keinerlei Einmischung von ausländischen Streitkräften gegeben habe. Die beiden Lenkwaffenkreuzer befahren dabei einen Korridor in der Meerenge, der sich außerhalb staatlicher Hoheitsgewässer befindet. Damit wollen die USA ihr Engagement für einen freien und offenen Indopazifik bekräftigen. Gleichzeitig unterstrich das US-Militär, dass es überall dort fliegt, segelt und operiert, wo es das Völkerrecht zulässt. Das chinesische Militär hat in der Folge seine Marine in Alarmbereitschaft versetzt und sei nach offiziellen Angaben jederzeit bereit, Provokationen zu vereiteln. So, damit sind wir nun auch schon wieder am Ende dieser kleinen Jubiläumsausgabe angekommen. Dies war der Überblick über die Themen aus der vergangenen Woche. Ich hoffe, euch haben die behandelten Stories gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch gerne eine Bewertung auf der Podcast-Plattform eurer Wahl da und schaut euch gerne auch einmal meinen Kanal auf Instagram an. Ihr findet den Podcast dort ebenfalls unter dem Namen Voice of Asia. In der vergangenen Woche hatte ich beispielsweise einen kurzen Überblick über die Historie des Taiwan-Konflikts veröffentlicht. Schaut gerne vorbei und lasst ein Like da oder ein Abonnement, wenn euch die Beiträge gefallen. Ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Woche wieder mit dabei. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Sonntag und einen erfolgreichen Start in die neue Woche. Macht's gut, bis zum nächsten Mal, euer Pascal.